Hallo, ich bin Patrick. Mit dem virtuellen Zukunft für Finanzberatung Tourbus bin ich quer durch die Republik unterwegs, immer auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern aus einer der wohl spannendsten Zukunftsbranchen. Mit dabei natürlich das Zukunft für Finanzberatung Freundebuch und das werden wir jetzt gemeinsam ausfüllen. Auf geht's! Heute bin ich mit dem Zukunft für Finanzberatung Tourbus nach Oberursel gefahren zu BCA und treffe mich da mit Sebastian Müller. Sebastian, schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, hi, grüß dich Patrick, herzlich willkommen.
Ich habe natürlich das Freundebuch dabei und das werden wir jetzt auch gleich gemeinsam ausfüllen. Aber bevor wir anfangen, es auszufüllen, sag doch gerne nochmal so 2, 3 Sätze über dich und vielleicht auch über die BCA.
Ja, also Sebastian, komme aus Frankfurt, das ist ja 10 Kilometer von Oberursel entfernt oder 15 Kilometer. Bin 32 Jahre alt, verheiratet, habe einen kleinen Sohn, der in 2 Wochen 3 Jahre alt wird und arbeite seit 2019 bei der BCA AG und verantworte bei der BCA den Bereich Partnermanagement Vertrieb.
Ich habe alles notiert und wir kommen auf das ein oder andere gleich auch nochmal zurück. Vielen Dank. Die erste Frage, die hier im Freundebuch drin steht, ich wollte jetzt nämlich gerade Basti sagen und nicht nur Sebastian. Hast du einen Spitznamen?
Ja. Ja? Habe ich. Sogar
willst du den
mehrere.
Verraten?
Kommt drauf an, in welchen, also die engsten Freunde nennen mich Seppo.
Seppo, okay.
Genau. Und es gibt so Tanten, Onkels, die sagen ganz gerne Basti. Mhm. Und meine Eltern nennen mich konsequent schon seit 32 Jahren Sebastian. Da gibt es keinen Spitznamen.
Okay. Ist es ja immer so, wenn die Eltern dann auf einmal den vollen Namen gesagt haben oder den richtigen Namen, wenn sie sonst immer eine Verkürzung, eine Verniedlichung davon genommen haben, dann wusste man, oha, jetzt habe ich irgendwas angestellt, jetzt wird's ernst.
Ja, ja. Ich hab keinen zweiten Namen, deswegen habe ich das nur erkennen können, wenn sie gerufen haben, Sebastian Müller.
Komm mal runter.
Komm mal runter, ja.
Sofort.
Genau.
Du hast gerade gesagt, du kommst aus Frankfurt und du lebst auch in Frankfurt.
Genau, also ich komme 50 Kilometer von Frankfurt entfernt, bin auf dem Dorf groß geworden, also auch ein Dorfkind und mich 2016 dazu entschieden, aus beruflichen Gründen nach Frankfurt zu gehen und bin jetzt fast seit 10 Jahren in Frankfurt und hier auch sehr glücklich.
Was ist deine Lieblingsfarbe?
Lieblingsfarbe? Ich hab keine Lieblingsfarbe. Ich trage immer schwarz, in Ausnahmen auch weiß und wenn ich im Urlaub bin, stehe ich total auf die Abendsonne und die Farben der Abendsonne, also dieses Orange, Rot und danach dieses Blau, diese blaue Stunde, das sind Farben, die mir sehr gut gefallen, aber ich könnte jetzt nicht sagen, dass das meine Lieblingsfarbe ist und so würde ich mein Wohnzimmer streichen.
Es gibt ja auch so Tapeten. Manche Leute haben ja so Tapeten, so von Sonnenuntergängen, so hinter ihrem Sofa.
Ja, nee.
So ist auch nicht deins.
Live gefällt mir besser.
Das ist wohl wahr. Was ist denn dein Lieblingsessen?
Das ist eine sehr gute Frage. Da gibt es gleich mehrere.
Ja,
also ich liebe auf jeden Fall die italienische Küche. Da fühle ich mich sehr wohl. Gerade die diversen Pasta-Gerichten am liebsten. Noch ganz klassisch von der Nonna gekocht. Oftmals die einfachsten Pasta-Gerichte wie Cacio Pepe, würde ich sagen, ist mein Lieblingsgericht. Und danach kommt wahrscheinlich auch schon die Spaghetti Carbonara. Ich mag aber auch die asiatische Küche extrem gerne. Und da gibt es ein Gericht, das heißt Pad Mem Muang. Da sind Cashew-Nüsse mit drin. Und das finde ich auch extrem lecker.
Ich hoffe, ich habe es richtig geschrieben. Zumindest wortmalerisch kann man das dann erkennen. Schreib nochmal daneben Cashew. Cashew, das man dann. Aber Cashew ist ja auch, schwierig zu schreiben, wenn man nicht weiß, wie es geschrieben wird. Merke ich gerade. Nächste Frage. Kannst du ein Musikinstrument spielen?
Musikalisch bin ich eine absolute Niete. Kann auch nicht singen.
Aber das laut. Unter der Dusche.
Das laut, ja. Ich bin auch tatsächlich im Auto oder unter der Dusche kein Singer. Ich höre extrem gerne Musik und höre meiner Frau gerne zu, wenn sie unter der Dusche singt. Aber selbst lasse ich davon die Finger.
Welche Musikrichtung hörst du denn dann, wenn du Musik hörst?
Ich mag extrem elektronische Musik. Gehe auch gerne am Wochenende mal auf ein Festival. Elektro, House, in die Richtung Techno. Das mag ich ganz gerne. Ansonsten beim Autofahren, wenn ich keine Podcasts höre, dann auch ganz klassisch Pop, Rock, alles, was man so durchgängig immer mal wieder auf Discoabenden oder so hört. Das höre ich dann auch im Auto oder auch mal ganz klassisch Radio, wenn ich zu faul bin, in Spotify mir eine Playlist rauszusuchen.
Hey, es gibt so einen Radiosender, den ich in letzter Zeit immer häufiger höre und daran merke, dass ich alt werde. Also wenn ich im Auto unterwegs bin, es gibt eigentlich zwei Radiosender. Ein Radiosender ist B5 aktuell, das ist in Bayern, das ist der Nachrichtensender, dass man da eben mal relativ schnell irgendwie mitbekommt, was passiert momentan so in der Welt. Nur das wiederholt sich gefühlt jede Viertelstunde und dann schalte ich immer dann auf 90s. Das sind die Hits der 90er und da kommt dann immer so ein Gefühl eben der Jugend sozusagen wieder zurück. Und das Schlimme ist, ich kann halt echt noch bei den schlimmsten Liedern die Texte auswendig.
Geht mir auch so, also 90er.
Ich versuche jetzt mal irgendwie da jetzt wieder rauszukommen, indem ich einfach die nächste Frage stelle. Wenn du ein Superheld sein könntest, welcher Superheld wärst du, beziehungsweise welche Superkraft hättest du dann?
Superkraft hätte ich würde gern fliegen. Okay. Fliege extrem gerne. Und ich habe einen großen Freundeskreis, die sind auch europaweit, teilweise weit auseinander. Und oftmals sehe ich 2-3 Jahre meine Freunde nicht, weil ja, das ist die Zeit nicht zulässt. Und wenn ich fliegen könnte, könnte ich auch abends auf einem Feierabendbier vielleicht nochmal schnell nach Italien rüberfliegen in 45 Minuten. Das fände ich ziemlich cool.
Don't drink and fly, ne? Das ist aber auch wichtig. Da machen wir so ein bisschen wie, ja, welcher Superheld kann fliegen? Superman kann fliegen, ne?
Superman kann fliegen. Ich bin ehrlicherweise kein Superhelden. Also ich habe nie so Serien geschaut von, wie heißt das?
Marvel.
Marvel
genau. Und DC, das sind die beiden.
Genau. Wie du merkst, ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Superman und Spider-Man und Batman habe ich natürlich schon als Figur, auch als Spielzeug zu Hause irgendwann mal geschenkt bekommen. War aber jetzt nicht mein Lieblingsspielzeug.
Erinnerst du dich noch an den Geruch von diesen Spielfiguren?
Ja.
Die haben ja so abartig gerochen.
Ja. Ekelhaft. Und ich hatte jetzt am Samstag eine Erinnerung genau an diese Situation, weil wir haben einen Pool aufgebaut, jetzt über die letzten 8 Wochen. Und gestern war es soweit, dass wir die Folie reinhängen durften. Und diese Folie beim Auspacken und Ausbreiten hat genau so gerochen.
Jetzt weißt du, wo die alten Superheldenfiguren
gelandet sind. Genau, die sind jetzt blau eingefärbt und hängen bei uns im Pool.
Ja. Ah, okay. Ja, siehst du, kannst du auch mit so einem Superheldensprung kannst du dann demnächst in den Pool hüpfen.
Ja, ich bin übrigens ein sehr guter Schwimmer.
Okay, auch hobbymäßig?
Nee, hobbymäßig nicht, aber ich bin groß geworden, war viel bei meinen Großeltern, weil die eben einen Pool auch hatten und habe dann relativ früh schon mit Seepferdchen angefangen, dann ganz klassisch mit Bronze, Silber, Gold weitergemacht und dann bis zum Rettungsschwimmer selber aufgehört.
Also okay, bin war's, guter Schwimmer. Warst du dann auch so irgendwie während der Schulzeit oder Studium dann auch mal Schulzeit als Rettungsschwimmer tätig oder als
ja,
Beckenrand mit der Trillerpfeife?
Genau. Ortenberg kennt man ja, glaube ich, in der Finanzbranche auch.
Ja.
15 Kilometer, da ist meine Heimat auf dem Dorf. Und in Ortenberg im Freibad habe ich nach der Schule ausgeholfen und habe dort auch gearbeitet und mein Geld verdient.
Genau. Eine weiße Badehose an oder eine rote Badehose, wie man es noch von Baywatch kennt?
Eine orangene.
Orange, okay.
Orange war die, ja. Damit man die quasi Anfängerrettungsschwimmer von den richtigen unterscheiden kann.
Ach so, okay. Und dann weißes Polohemd drüber, das ist ganz klar.
Damals konnte ich es mir noch erlauben, oberkörperfrei rumzulaufen.
Aber Trillerpfeife hattest du trotzdem?
Nee, Trillerpfeife nicht? Hatte ich keine. Nee. Ich war quasi die Aushilfskraftassistenz, richtigen Rettungsschwimmer und Bademeister.
Und wenn einer vom Beckenrand gesprungen ist, dann bist du laut geworden.
Nie, ist nie passiert. Wenn man auf dem Dorf groß wird, kennt man ja sowieso dann 80% des Freibades. Und ja, was man da jetzt. Also ich würde sagen, ich habe das nie so ernst genommen,
okay.
Dass ich da mich aufgespielt habe und gesagt habe, ich bin jetzt hier der das Sagen hat und keiner springt mehr ins Wasser. Das ist totaler Quatsch. Wird sowieso alles viel lockerer gehalten. Sondern es ging eher darum, auch gerade im Kinderbereich. Also das unterschätzen ja viele Eltern. Wenn man die Kinder da mal 10 Sekunden aus den Augen lässt, dann kann das echt böse Folgen haben, weil da gibt es ja das stille Ertrinken. Und das ist echt nicht zu unterschätzen.
Musstest du mal einschreiten oder ist es immer gut gegangen?
Immer gut gegangen bisher. Ich habe oft zugeguckt, wie eingeschritten wurden. Das waren aber nie ernste Fälle, sondern das war eher, da konnte einer doch besser tauchen als vermutet. Oder Kinder, die ein bisschen Quatsch gemacht haben, haben gecatcht im Wasser, wo man dann mal einschreiten musste, wenn man nicht weiß, okay, wie ernst ist das jetzt? Ist das nur Spaß oder haben sich da jetzt wirklich welche gerade ernsthaft in den Haaren? So Sachen habe ich öfters beobachtet, jetzt wirklich eine ernste Verletzung, mal einen Fußnagel irgendwie angehauen am Schwimmbeckenrand oder eine offene Fleischwunde am Knöchel, sowas hat man am Knie ständig gesehen, aber das war nie irgendwie was Ernstes, dass man da jemanden wiederbeleben musste oder so.
Gott sei Dank. So, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal weiter vom Beckenrand und schauen mal ein bisschen weiter drüber hinaus in deinen Kühlschrank hinein. Was darf denn in deinem Kühlschrank niemals fehlen?
Wein. Also, ich habe zwei Kühlschränke. Ich habe einen Kühlschrank nur für Wein.
Ja.
Und einen Kühlschrank für Lebensmittel. Im Kühlschrank für Wein, der ist immer vollgefüllt mit Wein. Der darf auch nie ausgehen. Ich habe auch noch zusätzlich einen Weinkeller, der auch sehr gut gefüllt ist. Das heißt, selbst wenn bei mir 30 Leute zu Besuch kommen würden, spontan, dann werden mir die Getränke nicht ausgehen. Und in dem Kühlschrank für Speisen dürfte ehrlicherweise für mich nie ein Zott Monte fehlen.
Okay.
Stehe ich total drauf.
Mal, schreibe ich mal den Monte auf. Und den Weinkühlschrank. Plus Weinkeller. Komm, wir gehen sofort drauf ein. Wir gehen sofort drauf ein. Ich wusste ja schon aus, weil man recherchiert natürlich. Und wenn man deinen Namen Sebastian Müller googelt, dann findet man natürlich sehr, sehr viele, die so ähnlich heißen oder genauso heißen wie du, die aber nicht du sind. Deswegen habe ich mich auch schon mal so ein bisschen anderweitig umgehört gehabt und recherchiert. Und ich weiß daraus, dass Wein eine ganz, ganz große Leidenschaft ist, wie du es ja auch gerade gesagt hast. Und dass du so ein richtiger Weinkenner bist.
Ja, also kann man schon sagen, trinke, seitdem ich 18 bin, 19, 20, irgendwie so in dem Dreh, trinke ich Wein.
Du bist auf dem Dorf aufgewachsen, hast du gerade erzählt.
Ja, aber du kennst keinen, der auf dem Dorf mit 14 anfängt, Wein zu trinken. Und wenn, also, ist das Wein, der nicht schmeckt.
Na gut, okay.
Also eher mit 14 so das Cola-Bier und damals gab es Wodka Red oder sowas. Ne?
Ja, ja.
So, das klassisch so nach der Konfirmation. Wirklich richtig Interesse und eine Leidenschaft zu Wein habe ich dann so mit knapp unter 20 entwickelt. So die ersten Vertriebsveranstaltungen, wo man dann denkt, okay, ich trinke mal ein Glas Wein und dann, was ist denn das? Das schmeckt ja ganz lecker und dann so angefangen, so langsam damit beschäftigt. Und so die richtige Leidenschaft und das Fachwissen habe ich mir in Corona aufgebaut. Also, hatte dann ja abends auch Zeit, zu dem Zeitpunkt auch noch kein Kind. Und abends konnte man nicht mehr rausgehen mit Freunden, was wir sonst immer getan haben. Essen gehen war auch schwierig. Und dann habe ich angefangen, da gibt es WSET, Wine Spirit Education Trust. Mhm. Und da habe ich mich mal zum Level 1 angemeldet, wollte mir das mal anschauen, habe extrem viel gelernt, habe dann mit Level 2 weitergemacht und dann auch noch Level 3. Level 4 steht dann jetzt demnächst noch an und habe dann richtiges Weinwissen aufgebaut. Nur mal so für Level 2 waren es, glaube ich, 200, knapp 200 oder knapp über 200 Weine, die man verkosten musste, damit man Level 2 dann auch besteht. Bei Level 3 waren es, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es dürften schon so um die 400.
Okay, also du hast sehr viel Wein getrunken. Das wird wahrscheinlich der ein oder andere unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer von sich auch behaupten, dass er in seinem Leben auch schon sehr viel Wein getrunken hat. Aber wenn man das jetzt so verkostet und nicht einfach nur trinkt, der Wirkung wegen oder des Geschmacks wegen, sondern das Ganze verkostet. Hast du dann auch so zu allen Weinen dann eben aufgeschrieben, wie das Bouquet ist und wie der Abgang im Gaumen und so weiter ist?
Das war ja quasi in dem Kurs und bevor man diesen Wein trinken durfte aus einem bestimmten Land, aus einer bestimmten Region oder bestimmte Rebsorte, hat man natürlich erst alles über die Rebsorte, über das Anbaugebiet lernen müssen. Und danach hat man dann angefangen, die Weine auch zu probieren, damit man das einfach verknüpfen kann. Also einfach nur reine Theorie in Australien, da gibt es einen Sauvignon Blanc, der schmeckt extrem grün, grüner Spargel und so weiter. Dann habe ich das zwar mal gelernt, aber ich kann damit nichts nichts anfangen. Ne? Also ich müsste ja auch mal gucken, wie ist denn der aus Australien dann, der Sauvignon Blanc, und wie schmeckt der denn, wenn der aus Deutschland kommt? Und das dann miteinander zu verkosten, und du kannst das nicht trinken. Also du trinkst diese Weine dann nicht mehr, weil sonst wärst du, glaube ich, relativ schnell Alkoholiker. Du schmeckst die, probierst die und du musst die dann auch wieder ausschmecken. Du hast dann auch irgendwann keine Lust mehr, die zu trinken. Du willst dieses Geschmackserlebnis haben, du genießt es auch, das zu entdecken, aber du spuckst es dann aus.
Ist es so, dass man hin und wieder dann doch mal, wenn man so eine Weinverköstigung macht und derjenige, der ausschenkt, oder der Sommelier, einem am Anfang erzählt, nach was es schmeckt, dass man dann doch wirklich so geframed ist, um das dann auch wirklich schmeckt?
Ich mache das bewusst nicht, weil ich das vermeiden will. Ich glaube, dass das so ist. Bin ich fest davon überzeugt, ja. Und ich mache das bewusst nicht, sondern ich versuche eigentlich die Leute immer zu motivieren, dass sie selbst was rausschmecken. Und ich merke ganz oft, dass die Menschen, mit denen ich das zusammen mache, die haben den Geschmack. Das ist jetzt nicht, dass einer extrem außergewöhnlich gut schmecken muss, um einen guten Wein zu erkennen oder die Geschmacksrichtung, sondern oftmals ist einfach die Angst da, was Falsches zu sagen. Weil man denkt, Wein, und jetzt ist da vielleicht einer, der sich besser mit Wein auskennt, da will ich jetzt bloß nichts Falsches sagen, aber es gibt gar nichts Falsches, weil ja jeder Geschmack auch mit irgendeiner anderen Erinnerung zusammenhängt und ich den dann auch anders beschreibe. Also ganz klassisch, die Petroleumnoten, die ein Riesling teilweise drin haben kann, die werden mit Petroleumnoten in der Fachsprache. Mein erstes Erkenntnis, als ich das rausgeschmeckt habe, konnte ich jetzt nicht sagen, das schmeckt nach Petroleum, weil mir das Wording gefehlt hat, sondern ich habe gesagt, das riecht und schmeckt, als würde ich zum Opa in den Heizungskeller gehen. Also das ist ja, ich habe den Geschmack erkannt, ich konnte es halt nur nicht richtig beschreiben. Und diese Angst zu nehmen und dann da reinzukommen, dann kommen die Tester eigentlich von ganz alleine auf die richtigen Gerüche und Geschmäcke.
Preis entscheidend für den Geschmack des Weines?
Ja und nein. Also es gibt so Preis-Range, wo ich sage, so 2,50 Euro. Also da ist kein Handwerk dahinter, das ist ein Industriewein. Und wenn die Flasche und der Schraubverschluss schon teurer ist als der Inhalt, dann kann das nichts Gutes sein. Und wenn man eben zu einem kleinen Winzer geht, der muss gar nicht bekannt sein, der ein gutes Handwerk macht, eine vernünftige Qualität, dann ist man schon so ab 6 Euro bei einem Weißwein in Deutschland ist man der Range, wo es anfängt, ein richtig guter Wein zu sein. Jetzt ist natürlich die Frage zwischen 6 Euro und 12 Euro in dieser Range. Ist da die Qualität dann wirklich so unterschiedlich? Ja und nein. Ne? Also es gibt dann wieder Weingüter, die kleiner sind, die keine Marke aufgebaut haben. Die haben einen tollen ersten Lagenwein für 12 Euro. Dann gibt es aber auch Weingüter, die riesengroße Gewächsmann international Wein verkaufen, die haben den Einstiegswein dann für 11 Euro mit drin. Und der 11-Euro-Wein ist dann nicht unbedingt viel besser als der 6-Euro-Wein. Und es kommt auch mal so ein bisschen auf die Stimmung. Für was brauche ich den Wein? Sitze ich jetzt mit Freunden abends in der Abendsonne auf der Terrasse und möchte einfach einen einfachen Wein mit Freunden trinken, dann brauche ich da auch keinen hochpreisigen Wein. Das wäre völlig fehl am Platz. Wenn ich aber jetzt ein besonderes Gericht und nochmal so ein i-Tüpfelchen mit Speisen und Wein kombinieren möchte, dann kann ich schon auch mal in die 20, 30 Euro Kategorie reingehen und kann mir wirklich was raussuchen, was vom Geschmacksprofil genau zu dem Essen passt. Oder wenn ich mit drei weiteren Kumpels in der Küche stehe und alle Weinfreaks sind, dann macht das natürlich auch Spaß. Das sind aber oftmals auch Weine, da kannst du dann auch nur eine Flasche trinken, weil der so speziell ist, viele Gläser gehen da einfach gar nicht. Der ist dann schon wirklich anspruchsvoll zu trinken.
Vielen Dank für diesen Einblick in das Ganze. Ich könnte jetzt noch ganz viele mehr Fragen stellen, stehen halt jetzt hier nicht im Freundebuch drin. Aber ich stelle trotzdem noch mal eine Frage, und das ist wahrscheinlich eine Frage, die du auch schon ganz, ganz häufig gehört hast. Es gibt ja Weine, die werden nicht nur unbedingt in Flaschen verkauft, sondern sind eventuell auch abgepackt in solchen Tetrapacks. Mhm. Würdest du oder glaubst du, dass es einige gibt, also ich möchte jetzt nicht dich benennen, wenn man einfach mal drei Weine und davon ist ein Tetrapack Wein, dann haben wir einen Einstiegswein, wie du sagtest, so um die 6 Euro und dann hast du noch so einen 30 Euro Wein. Wenn man das jetzt irgendjemand gibt, der von sich behauptet, naja, ich habe schon hin und wieder mal ein bisschen Wein getrunken, wenn man da drei Gläser davon hinstellt, dass da definitiv der Tetrapack Wein heraus erkannt werden wird?
Nee, kannst du nicht. Ganz einfach aus dem Grund, Tetra Pack Wein, und das ist aus meiner Sicht ein Irrglaube, ist nicht gleich schlechter Wein. Es gibt sehr gute und hochwertige Weine, die in einem Tetra-Pack oder beziehungsweise in so einem 5 Liter Kartonage mit so einem Beutel drinne verkauft werden. Das ist brutaler Wein und der ist auch alles andere als günstig. Deswegen kannst du es nicht auf Tetra-Pack einschränken. Und oftmals ist ja auch der Irrglaube, wenn Schraubverschluss, dann schlechter Wein, wenn Kork, dann guter Wein. Das ist auch totaler Quatsch. Der Umwelt zuliebe macht man heute viel eher einen Schraubverschluss. Und es gibt Weine, die brauchen keinen Kork. Also wenn ich einen Weißwein aus Deutschland nehme, dann ist da überwiegend ein Schraubverschluss einfach den Grund drauf, weil der in den nächsten 3 bis 5 Jahren getrunken werden muss. Bei einem Rotwein mache ich einen echten Kork rein, weil der im Zweifel erst nach 10 Jahren trinkbar ist. Es gibt natürlich auch Weißweine, Rieslinge, große Gewächse, die trinkt man nach 10 oder 20 Jahren. Oder gerade von der Mosel, die Süßweine, die dürfen auch locker mal 20 Jahre alt werden. Die brauchen einen Kork, weil die ja lange lagern. Dann muss der Sauerstoff auch arbeiten, die müssen atmen, deswegen lagert man die dann auch im Liegen. Aber einen Wein, den ich sowieso in den nächsten 2 bis 3 Jahren trinke, die brauchen keinen Kork. Da ist ein Schraubverschluss absolut in Ordnung und das ist trotzdem eine Bombenqualität und ein Spitzenwein.
Super, danke. Danke. Haben wir wieder was gelernt? Würde jetzt der Markus Kafka sagen. Haben wir was gelernt? Vielen lieben Dank dafür. Ich blättere jetzt mal in unserem Freundebuch. Vielleicht kommt man ja doch nochmal zu der einen oder anderen Weinfrage nochmal zwischendurch. Aber lass uns nochmal so ein ganz kleines bisschen zurückgehen. Noch in die Zeit, als du ja noch am Beckenrand standest sozusagen, ohne Trillerpfeife und geguckt hast, dass die Kinder nicht untergehen. Was war denn damals dein Lieblingsfach in der Schule?
Lieblingsfach in der Schule war damals Mathe.
Warst du ein guter Schüler?
In Sicht einfach. Der eine Lehrer würde sagen ja, der andere nein.
Okay. Ja. Kannst du dich noch an den Berufswunsch erinnern, den du damals in der Schule hattest?
Ja, ich wollte immer in die Versicherungsbranche.
Jetzt grinst du gerade so ein bisschen schelmisch, oder ist das wirklich wahr?
Nee, es ist wirklich wahr, aber man kann das ja nicht glauben, weil man hat ja eigentlich in diesem Alter keine Berührung zur Versicherung. Aber mein Großvater kommt auch aus der Branche und ich habe wirklich, ich glaube mit 13, 14, irgendwie so in dem Dreh, habe ich die ersten Mofa-Schilder verkauft. Ich habe damals von meinem Großvater dafür auch echt eine sehr großzügige Provision bekommen, weil ich durfte das gesamte Geld einfach als Taschengeld einbehalten. Das hat mein Opa dann aus seiner Tasche quasi selbst bezahlt, weil Provision auf Mofa-Schild gibt es ja eigentlich gar keine. Und so hat mir das natürlich extrem Spaß gemacht in den jungen Jahren, abends dann nochmal schnell ein paar Runden durchs Dorf zu drehen mit dem Fahrrad und ein paar Nummernschilder auszufahren. Und somit habe ich gemerkt, man kann da im Versicherungsbereich eben auch Geld verdienen und habe mich dann immer mehr damit auch beschäftigt. Ich durfte bei den ersten Kundengesprächen mit dabei sein, in der Ausbildung dadurch auch bei der Mecklenburgischen gelandet. Mein Opa war auch bei der Mecklenburgischen Ausschließlichkeit. Und was extrem spannend für mich war, als Jugendlicher, das war eben Spezialgebiet Landwirte. Und da macht so eine Versicherungsberatung auch extremst viel Spaß. Weil da müssen damals noch die ganzen Gebäude ausgemessen werden, Hagelversicherung, die Felder angeschaut. Ne, das ist nicht so trocken gewesen, sage ich mal in Anführungszeichen, wie jetzt eine BU zu erklären, weil du hattest da wirklich Riesengebäude, du hattest jede Menge Tiere, die du dir angucken musstest, die du dann versichern durftest und hattest richtige Beratungsgespräche. Und das fand ich damals total spannend als Jugendlicher.
Also dein Opa hat dich dann quasi mitgenommen, als du noch in der Schule warst und hat dir das Ganze schon mal gezeigt und dann?
Nein, also mein Opa war Angestellter bei der Mecklenburgischen als Spezialist und hatte die selbstständigen HGB 84er unterstützt in diesem Bereich. Und am Wochenende hat er natürlich auch noch selbst nebenher seine eigenen Kunden gehabt. Und wenn er seine eigenen Kunden besucht hatte, da bin ich dann mitgefahren. Das war meistens freitags nachmittags oder samstags oder auch mal sonntags.
Und dann hast du ganz klassisch deine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann.
Kaufmann für Versicherung und Finanzen hieß es dann schon. In Gießen auf der Max-Weber-Schule bei der Mecklenburgischen Versicherung. War dann auch eine kurze Zeit noch in der Hauptdirektion in Hannover. Und habe dann nach meiner Ausbildung auch noch, ich glaube, ein Jahr oder anderthalb Jahre weiter dort als Angestellter gearbeitet.
Dann ging es weiter. Wie ging es weiter?
Dann ging es weiter für mich und ich wollte mich zu dem Zeitpunkt extrem gerne selbstständig machen und wollte nicht unbedingt jetzt in den Bestand meines Opas einsteigen. Und mein Opa war auch immer der Meinung, Bub ist es wichtig, auch mal anderes gesehen zu haben. Und mein Opa hatte damals auch schon gesagt, Mensch, da gibt es auch sowas wie Versicherungsmakler. Ich glaube, das wird die Zukunft. Mhm. Und das hatte ich auch immer im Hinterkopf. Und dann bin ich in die Selbstständigkeit zur DEVK, auch wieder in die Ausschließlichkeit. Das Ganze ging 2 Jahre. Ich habe im ersten Jahr bei uns auf dem Land eine Agentur aufmachen dürfen. Das war eine ganz normale Hauptagentur. Und habe dann eine zweite Agentur schon in Richtung Frankfurt bei Bad Vilbel oder in Bad Vilbel bei Frankfurt aufgemacht, die schon ein bisschen größer war. Und irgendwann gab es die Momente, da saß ich im Büro und dachte mir, 47 Jahre noch und konnte keine LV, KV bei der DEVK machen. Ich habe mich ja mit den Produkten schon auch beschäftigen, auseinandergesetzt. Wenn man da nachts ruhig schlafen möchte, sind das, glaube ich, Produkte, da gibt es bessere auf dem Markt, sagen wir es mal so. Und zu dem Zeitpunkt habe ich dann gesagt, nee, ich möchte eigentlich die gesamte Produktpalette und vor allem mich interessiert Digitalisierung. Das war auch der Zeitpunkt dann so kurz vor 2015, 2016 so im Dreh. Da kam dann Knipp, Clark, GetSafe, Check24 waren alle im Munde, wo ich gesagt habe, das ist eigentlich das, was mich interessiert. Ich will was mit Digitalisierung, ich will aber in der Branche bleiben. Und ich möchte einfach auch wirklich mal die große Welt und alle Versicherungsprodukte sehen und einen vernünftigen Vergleich haben, was dahinter steckt. Und zu dem Zeitpunkt habe ich mich dann entschieden, dass ich bei der DEVK nicht mehr weitermachen werde und bin dann zu Hösch & Partner in die Ausgründung Azuro gegangen. Ich habe dann den Carlos Reis kennengelernt und den Simon Fahr und die haben dann zusammen die Azuro gegründet mit dem Ziel, eine Versicherungs-App, so wie die heute alle kennen, zu bauen und parallel zum Online-Banking allen Kunden zur Verfügung zu stellen. Das war so die Idee dahinter. Und da bin ich als Verantwortlicher im Versicherungsbereich mit eingestiegen und es war eine extrem spannende Zeit.
Ja, das glaube ich. Und jetzt bist du bei der BCA.
Genau.
Jetzt, wahrscheinlich gab es noch 2, 3 kleine Zwischenschritte oder auch nicht. Oder wie ging es dann danach weiter?
Bei Azuro, das ist indem man so ein Startup gründet, ne? Wir wollten erstmal rein ins B2C-Geschäft. Man lernt dann ja sehr viel und sehr schnell. Man gemerkt, es ist extrem teuer. Zu dem Zeitpunkt hat ein Neukunde so 1200 Euro gekostet. Die muss man dann auch erstmal wieder verdienen. Wo wir dann erstmal das Geschäftsmodell etwas umgedreht haben und sind auf den B2B2C-Markt gegangen. Wir hatten die ersten großen Kooperationspartner wie Verivox beispielsweise, hatten aber auch so ein Belegschaftsgeschäft, große Makler, die unsere App genutzt haben. Also wir haben Vergleichsrechner gebaut, wir haben die App gebaut und wir hatten aber auch den Service hinten dran, die Endkundenberater. Wir hatten wirklich richtige Experten, Spezialisten in verschiedenen Sparten bei uns sitzen, die auch die Beratung dann vollständig getätigt haben. Und unsere Vision war ja immer, möglichst viele auf unsere Plattform zu bekommen. Und 2019 haben wir uns entschieden, da gab es die ersten Kaufinteressenten, die ja so spannend fanden, haben wir entschieden, dass wir das machen werden. Und der Voraussetzung, dass ja möglichst viele Kunden dadurch auch gewinnen auf die Plattform. Und BCA war einer der Käufer, die gesagt haben, hey, wir haben hier über 8500 Vermittler, die haben alle noch x Kunden und das Ziel ist es, die ganzen Kunden bei euch mit auf die Plattform zu bekommen. Und so kam der Deal zustande, dass die BCA AG 2019 die Azuro zu 100% übernommen hat und die Azuro noch heute 100%ige Tochter der BCA ist. Da 2019, dann 2020 die Aufgaben bei Azuro natürlich weiterhin extrem viel Spaß gemacht haben, aber es gab auch reizende Aufgaben bei der BCA, hat sich das bei mir so entwickelt, dass ich mich bei Azuro immer etwas mehr rausgezogen habe und habe mehr Tätigkeiten bei der BCA übernommen.
War dann ja so ein bisschen so, was ich da jetzt so raushöre, ursprünglich eigentlich mit Azuro B2C, also direkt an die Kundenansprache und dann aber festgestellt, ja, auf der einen Seite die Technik, die ist super, die lieben die Kunden, wenn sie es mal nutzen, ja. Aber das vermittelt zu bekommen, ist super schwierig, weil irgendwie der Mensch dazwischen fehlt. Und deswegen also diesen B2B2C-Ansatz, sprich diese Plattform bereitstellen für diejenigen, die eben auch noch persönlich mit den Kunden zu tun haben.
Genau.
Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt hat die BCA natürlich sehr viele Vertriebspartnerinnen und Vertriebspartner, die eben auch persönlich noch mit den Kunden zu tun haben. Ich stelle dir nochmal eine Frage, die hier drin steht. Ein Irrtum über die Branche, den ich gerne ausräumen würde, der wäre, hört es denken. Also,
arbeiten wir, glaube ich, ja alle ständig und schon lange dran. Ich kann mich noch erinnern, auch wieder zurück in meine Jugendzeit. Willst du wirklich was mit Versicherung machen? Das sind doch alles Betrüger. Das ist aus meiner Sicht ein ganz großer Irrtum. In meinem Freundeskreis, kann ich sagen, ist auch keiner mehr dieser Meinung. Da habe ich die Überzeugungsarbeit schon ganz gut geleistet. Ich glaube, es gibt vereinzelt immer noch so Themen. Also gerade wenn ich abends auch mal in Frankfurt unterwegs bin und irgendwo da in meiner Kneipe sitze und die Frage kommt, was machst du? Naja, ich mache was mit Versicherung. Ich bin Versicherungsmakler. Dann ist ja schon immer erstmal dieses Staunen, oh ja, und so unterbewusst kommt ja immer so, naja, das sind doch alle, die wollen doch nur das Geld. Also, und das würde ich gerne flächendeckend, dieses Gerücht würde ich gerne eliminieren, zu sagen, hey, was wir hier machen, das ist notwendig, das ist ein absolutes Muss, weil wir klären gerade auch, was die Biometrie bedeutet, weil die Risiken klären wir auf und schützen einfach vor Existenzen, die sonst zerstört werden.
Das ist richtig. Und das ist, glaube ich, eine hehre Aufgabe, vor die wir sehr häufig gestellt werden, aber immer häufiger auch wieder nicht. Und das ist irgendwie eine ganz schöne Entwicklung. Aber natürlich, ja, dieser Ruf eilt uns voraus. Und ich glaube, so leicht und schnell kriegt man den nicht aus den Köpfen heraus, weil die wenigsten haben tatsächlich selbst schon mal schlechte Erfahrungen gemacht. Aber vom Hörensagen her glauben sie, dass sie schlechte Erfahrungen machen werden.
Genau.
Und natürlich, ihr wollt ja nur Geld verdienen. Hatte ich auch letzte Woche ein Gespräch. Da wurde mir auch sowas gesagt, dass ja die Auswahl und wo finde ich denn jetzt einen vernünftigen Versicherungsmakler und wo finde ich denn jetzt überhaupt jemanden, wo ich auch weiß, dass ich demjenigen vertrauen kann. Und dann kam in diesem Gespräch kam dann auch so diese Aussage, naja, aber die verkaufen dann ja eh nur das, wo sie am meisten Provision erhalten. Und dann habe ich einfach mal die Frage umgedreht und habe gefragt, wenn du Versicherungsmakler wärst, was wäre dir denn wichtig und wie würdest du denn handeln? Und dann sagte mir diese Person, naja, ich würde ja halt das Beste für den Kunden raussuchen. Ich möchte ja auch langfristig mit dem zusammenarbeiten. Und dann wurde quasi diese Frage oder das, was vorher die Aussage war, wurde sehr, sehr schön komplett umgedreht. Ich musste einfach nur noch sagen, siehst du? Und war ruhig. Und dann hat mein Gegenüber gemerkt, dass die Aussage, die vorher getätigt wurde, völliger Mist war.
Ja, ja. Und er wird es wahrscheinlich nie wieder tun.
Nee, ich glaube auch nicht.
Erste Aussage.
Ne? Also nee, ich glaube auch nicht. Es ist einfach mal so ein bisschen so ein Spiegel vorgehalten. Auch so diese Thematik, ne? Also diese Aussage, das, was du gerade eben gesagt hast, sagt mehr über dich aus, als über diejenigen, über die du gesprochen hast.
Ja, finde ich gut.
Ja, gut. Im Buch. Wir schweifen immer wieder ab, aber ich finde das unheimlich toll. Welche Herausforderungen in unserer Branche findest du denn momentan besonders spannend?
In der Gesamtbranche oder eben auch Themenfelder, die mich explizit jetzt mit betreffen, mit meiner Tätigkeit?
Such dir was aus, aber nimm gerne die Themenfelder, die dich jetzt gerade im Speziellen betreffen.
Also sind für mich konkret zwei Themen, die mich gerade umtreiben, die ich als große Herausforderung sehe. Die haben auch was miteinander zu tun. Also zum einen geht es darum, Bestände zu kaufen und zu verkaufen. Und dann geht ja auch die Bestandsübertragung mit einher. Und das Thema Opting Out ist ja auch heiß diskutiert. Gibt zwar noch kein Urteil dazu. Die Frage ist ja immer, geht Opting Out? Ist das legal, was Datenschutz betrifft? Und wenn ja, also heute geht das und es ist auch legal. Punkt. Aber wie lange geht das noch und welche Geschäftsmodelle sind davon alles betroffen? Wo man sich heute schon Gedanken machen muss, was passiert dann in Zukunft, wenn da ein Riegel vorgeschoben wird? Das sind die großen Herausforderungen, die mich aktuell umtreiben.
Lassen wir das mal so stehen und blättern auf die nächste Seite. Ich glaube, das Thema wird den ein oder anderen, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, ja auch gerade momentan beschäftigen, auch ob im Maklervertrag eben drinsteht, wie es denn aussieht, wenn eine Firma übergeben wird, wie das mit der Nachfolgeregelung und so weiter da schon drin steht, ob es überhaupt drinstehen muss oder nicht. Und ja, das sind viele, viele Themen.
Extrem komplexe Themen. Aber machen mir persönlich extrem viel Spaß. Das ist jetzt nicht, dass ich sage, boah, ich habe Angst vor dieser Veränderung oder von dieser Herausforderung, sondern mir macht es echt Spaß, mich da so tief einzuarbeiten und nach Lösungen zu suchen.
Ja, Also Lösung und die Lösung, die halt auch am besten dann für den Kunden ist.
Absolut.
Weil es ist ja also
immer im Vordergrund.
Ein Bestandsverkauf oder ein Bestandskauf soll ja am Ende nicht irgendwie negativ für den Kunden sein, sondern es soll ja eigentlich positiv für den Kunden sein. Wenn du als kleiner Makler dich beim größeren Makler anschließt, wo viel, viel mehr Service geboten werden kann, wo viel, viel mehr ja administrative Dinge getan werden können, wo vielleicht auch das Portfolio, was man als Einzelmakler hatte, ausgeweitet werden kann, auch noch auf andere Bereiche, die man vorher gar nicht bedienen konnte, dann ist das ja nur positiv für den Kunden.
Genau, und bei der Altersnachfolge ja genau das Gleiche. Also der Makler hätte ja sonst keine andere Wahl, als seine Kunden einfach im Stich zu lassen oder bis zu seinem Ableben seine Kunden so gut wie es geht noch weiter zu betreuen. Und gerade
wie es geht, das ist das richtige Wort.
So gut wie es geht, ne? Also je älter man wird, desto mehr Krankheiten hat man oft. Und dann sind natürlich viele Krankenhaus-Kuraufenthalte. Man will eigentlich auch Urlaub machen und seine Rente genießen und kann aber seine Kunden nicht in gute Hände weitergeben. So eine Übergangsphase wäre ja auch noch sehr nett für so einen Prozess, weil die Bestände nicht übertragen werden können. Und das finde ich im Kundensinne nicht richtig.
Plätterung. Wir kommen zu den Entweder-Oder-Fragen. Einfach gerne ganz spontan entscheiden, die eine Aussage oder die andere, was dir lieber ist. Das Team-Meeting vor Ort oder digital?
Digital.
Frühaufsteher oder Nachteule?
Nachteule.
Krawatte oder Sneaker?
Sneaker.
Kaffee oder Tee?
Weder noch.
Okay, ich frage, Wasser oder Wein?
Bis 18 Uhr Wasser, danach Wein.
Telefonieren oder E-Mail?
Telefonieren.
Struktur oder Kreativität?
Kreativität.
Innen oder Zuhören?
Ja.
Netzwerk oder Fachwissen vertiefen?
Netzwerk.
Homeoffice oder Büro?
Büro.
Und die letzte Frage, was ist für dich wichtiger? Theorie oder Praxis?
Definitiv die Praxis.
Kommen wir zu den beiden Abschlussfragen. Das sind die Fragen, die immer gestellt werden und die auch künftig immer gestellt werden. Die Zeitmaschinenfrage. Stell dir vor, du hättest für einen Tag lang eine Zeitmaschine und könntest mit dieser Zeitmaschine einmal irgendwo hinreisen. In die Zukunft oder auch in die Vergangenheit, auch an einen Ort deiner Wahl. Wie würdest du diese Zeitmaschine einstellen?
Ich würde auf jeden Fall in die Zukunft reisen. Das ist für mich ganz klar. Extrem neugierig ist, was da noch auf uns zukommt und wie sich das alles entwickelt.
Wie das mit der Bestandsübertragung künftig läuft.
Genau. Aber jetzt der genaue Zeitpunkt, wo würde ich hinreisen? Würde ich 20, 30 Jahre in die Zukunft schauen oder würde ich 100, 200 Jahre in die Zukunft schauen? Ich glaube, ich würde eher 20, 30 Jahre in die Zukunft reisen, weil ich dann die Zukunft selbst auch noch miterlebe und vielleicht dann auch noch etwas beschleunigen kann und die Zukunft schneller positiv sich entwickelt. Wenn man vielleicht einen Einblick bekommt in Lösungen, jetzt mal abgesehen von der Bestandsübertragungsthematiken, auch vielleicht Themen wie allgemein und sozial, die Wasserknappheit, wie entwickelt sich das mit Atomkraftwerken? Gibt es dann noch Menschen, die hungern müssen? Gibt es mehr Menschen, die hungern müssen? Warum ist das so? Oder gibt es dann deutlich weniger oder hungert gar keiner mehr? Auch diese Themen würden mich extrem interessieren, um dann wieder zurückzukommen und aktiv an Lösungen mitzuarbeiten, dass sich das nicht erst in 30 Jahren bewahrheitet, sondern vielleicht schon in 5 Jahren gelingt.
Ein sehr schönes Ziel. Und die allerletzte Frage. Nenn mir doch bitte mal 3 Personen. Und es spielt keine Rolle, ob sie noch leben, ob sie bereits tot sind oder auch fiktiv sind, mit denen du gerne mal essen gehen würdest. Und ich versuche es jetzt nochmal, wenn ich hier nochmal zurückblätter. Und zwar ein Pad Ming Muan mit den Cashewnüssen. Das ist immer eine sehr schwierige Frage mit dem Entscheidung, wen man da nehmen würde.
Ich glaube, ich würde ganz gerne mit dem Florian Homm essen gehen. Finde ich spannend. Ehrlicherweise erinnere ich mich gerade zurück an die Veranstaltung in Göttingen. Da habe ich mich mit dem Said unterhalten. Und mit dem würde ich auch gerne mal essen gehen.
Said Schurafa?
Wie bitte?
Ja, mit welchem?
Jungmakler Award.
Said Schurafa.
Genau. Genau. Mir fehlte jetzt der Nachname. Kenne ihn nur unter Said.
Auch schon bei uns hier im Podcast gewesen. Lohnt sich auch, diese Folge mal anzuhören, wie er Kurzzeitvermietung handelt und dafür ja mit Versicherern spezielle Lösungen geschaffen hat.
Und ich würde ganz gerne nochmal mit meinen 2 Großvätern essen gehen.
Nehmen wir mit auf. Hoffentlich hat keiner eine Nussallergie, aber ansonsten muss man die Cashewnüsse weglassen. Und jetzt natürlich die alles entscheidende Frage dazu. Wenn wir jetzt dieses Pad Min Wan mit den Cashewnüssen essen, welcher Wein passt da am besten dazu?
Ich würde einen feinherben Riesling von der Mosel dazu trinken, weil das die beste Kombi ist. Das Gericht ist mit Sojasauce extrem salzig, das ist aber auch scharf. Und wenn dann durch den Moselwein, der ja auch extrem viel Säure mit sich bringt, aber feinherb noch eine Restsüße hat, dann hätte man das komplette Paket von süß, sauer, salzig, scharf in einem Geschmacksprofil.
Wir merken uns Pad Min Wan immer mit einem feinherben Riesling von der Mosel genießen. Sebastian, Seppo, Basti, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. Danke, dass du dich hier in unser Freundebuch eingetragen hast. Es war unheimlich toll und ich freue mich, wenn wir uns dann das nächste Mal auch wiedersehen und wünsche dir jetzt noch und allen Hörerinnen und Hörern einen wunderbaren Tag und sag bis zum nächsten Mal und nochmal Dankeschön.
Vielen Dank, Patrick.